Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, dem Podcast für vedische Weisheit und bewusste Lebensführung. Ich bin Lea Lemang und ich begleite Frauen dabei, Yoga nicht nur zu praktizieren, sondern als innere Haltung und Lebensweg zu verkörpern. Dieser Podcast lädt dich ein, Klarheit, Orientierung und Verbindung in dir selbst zu finden, jenseits von Selbstoptimierungsdruck und der ständigen Suche im Außen. Wie verhält man sich in einem Yogastudio? Inspiriert durch ein aktuelles Ereignis mit einem Mann, der nur in Shorts Yoga übte, widme ich mich den Fragen der Studio-Etikette. Was zieht man zum Yoga an? Wählt man die vorderste oder hinterste Matte? Um wie viel Uhr kommt und geht man in das Studio? Sollte man seine Sachen wegräumen oder ist das Aufgabe der Yogalehrerin? Sollten Männer und Frauen zusammen üben oder doch getrennt? Und da hier in Indien regelmäßig Kühe im Studio vorbeischauen, sind Tiere im Yogastudio erlaubt? In dieser Folge teile ich Gedanken zu Achtsamkeit, Respekt und dem Miteinander auf der Matte aus vielen Jahren Erfahrung als Schülerin und Lehrerin in europäischen und indischen Yogastudios. Viel Freude beim Hören! Ja, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge hier wieder aus Goa, wo ich noch wirklich jede Minute in vollen Zügen genieße. Ich liebe es gerade so, so sehr und freue mich gleichzeitig. Ich bin wehmütig und gleichzeitig in Vorfreude. Es sind nur noch ein paar Tage und dann geht es wieder zurück, erstmal nach Berlin, wo ich meine Familie und Freunde besuche und dann wieder in die Schweiz, wo ihr ja auch schon mit mir wart. Also es wird wieder bewegt nach einem halben Jahr Indien und kurz Sri Lanka geht es noch mal ein bisschen in die weitere Ferne. Und ja, ich nehme euch jetzt aber noch mal mit in ein ganz aktuelles Ereignis hier in Goa. Und voraussichtlich, ich weiß, ich hatte angekündigt, heute gibt's die Ayurveda-Folge, aber heute Morgen ist eben was Lustiges passiert beim Yoga und das hat mich inspiriert zu dieser Folge, dem Yoga-Knigge mit den Do's und Don'ts. Wie verhält man sich denn eigentlich in so einem Yoga-Studio? Was kann man falsch machen? Was kann man aber auch richtig machen? Sollte es überhaupt Regeln geben? Und wenn ich es schaffe und nicht zu sehr mit Leben beschäftigt bin, was ich nämlich hier gerade so sehr genieße, dann nehme ich aber auch von hier noch die Ayurveda-Folge auf. Das steht eigentlich auf meinem Plan und ich hätte auch die Zeit. Ich muss sie mir nur nehmen, ansonsten hört ihr sie dann aus Deutschland. Genau. Also, was ist heute Morgen Lustiges passiert? Ich erzähle hier immer mal wieder aus meinen morgendlichen Yoga-Erfahrungen. Jeden Morgen geht's mit dem Scooter gut 5 Kilometer in den nächsten Ort, wo ich bei Shiva Yoga-Unterricht habe. Im Moment ist es wirklich so besonders, weil die Saison ist so gut wie vorbei. Hier ist ja dann im Sommer Regenzeit und jetzt ist es ja schon fast Mitte April und es ist sehr heiß, also hohe Luftfeuchtigkeit und es werden immer weniger Touristen und es schließen auch Restaurants, auch Unterkünfte. Also im Sommer ist hier wirklich nur ganz wenig los, also die Locals leben hier natürlich, aber wenige Ausländer und wenig Touristenprogramme. Die Yoga-Studios haben in der Regel geschlossen. Und so habe ich gerade, profitiere ich sehr, ich mag es ja, wenn es nicht so voll ist, und ich profitiere gerade vor allem beim Yoga sehr davon, dass ich eigentlich jeden Morgen 1:1 Yoga habe bei einem Swami, bei Shiva, mit dem ich ja übrigens auch das Retreat zusammengebe. Im November 2026, 2 Plätze sind noch frei, die ersten 10 waren ruckzuck ausgebucht, aber 2 Plätze gibt es tatsächlich noch, falls du Interesse hast, hier nach Goa zu kommen im November, dann melde dich schnell. Und ja, ich habe hier gerade jeden Morgen die Yogastunde, klassisches Hatha-Yoga, Asanas, Pranayama, Meditation und dazu viel Austausch, kann alle meine Fragen stellen rund um Yoga, das Leben, indische Kultur, Da ist Shiva einfach ein wunderbarer Gesprächspartner. Und im Moment habe ich ihn meistens ganz für mich allein. Ein absoluter Luxus, den ich unfassbar zu schätzen weiß und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ja, nach wirklicher langen Zeit jetzt Einzelklassen am Morgen kam heute Morgen. Wir waren schon am Chanten, das Eröffnungsmantra. Und dann hörte ich was, habe kurz meine Augen aufgemacht und sah, dass zwei Männer reinkommen und haben sich dann auf die Matten gesetzt. Und dann haben eben an der Yoga-Klasse teilgenommen. Ich hatte sie noch gar nicht richtig gesehen, dann erst nach dem Eröffnungsmantra, als wir halt die Praxis anfingen und man die Augen aufmacht, habe ich zumindest den einen sehr deutlich gesehen. Hier in der Schala ist es so, Schala ist übrigens ein Yoga-Raum. Ich kriege immer wieder mit, dass viele den Begriff Schala gar nicht kennen. Yoga-Schala ist quasi das Yoga-Studio hier in Indien, eine Yoga-Schala. Es ist hier, wo ich jeden Morgen bin, es ist halt so ein bisschen offener, ne? Und dann mache ich eben meine Augen auf, die Praxis fängt an und die, das wollte ich gerade erzählen, das ist hier der Aufbau nicht, so wie wir es häufig aus den Studios bei uns kennen. Der Lehrer ist vorne und dann sind die Matten quasi längs im Raum, sodass man nach vorne schaut, sondern man ist schräg, also es gibt zwei Bahnen, die quasi quer nach vorne zum Lehrer sind. Also im Eröffnungsmantra sitze ich blicke ich in die Mitte und nicht zum Lehrer tatsächlich hier. Und vor mir, also so hat man halt immer Schüler vor Schüler, also man guckt immer einen an. Also wenn die Matte vor einem belegt ist, dann hat man jemanden direkt vor sich. Und direkt vor mir saß nun ein alter, weißer Mann, längere graue Haare, mit dem größten Bauch, den ich seit langem gesehen habe, auch den größten Brüsten, die ich seit langem gesehen habe. Und ich konnte sie so gut sehen, weil er hatte sonst nichts an. Also er hatte eine schwarze Shorts an. Schau dir gerne mal das Podcast-Cover an. Das ist ein, ich habe mir einen Spaß gemacht und habe die KI gebeten, habe dir die Geschichte erzählt und gebeten, mir ein Foto daraus zu erstellen. Und ich konnte es gar nicht fassen. Die Brüste waren größer als auf dem Bild, aber ansonsten passt das Bild schon sehr, sehr gut zur Realität. Und ja, er hatte einfach nur eine schwarze Shorts an und sonst nichts. Und es war früh morgens, es war 8. Also klar, es ist heiß, aber so heiß ist es jetzt auch nicht, dass man schon morgens um 8 wirklich überhaupt nichts anhaben mag. Also für mich war es vollkommen in Ordnung mit einem T-Shirt. Und ich muss sagen, ich fand es ein bisschen unangenehm, denn direkt neben mir war noch ein Mann, ja, die kamen zu zweit, den habe ich halt nicht so gesehen, ich habe halt gerade ausgeguckt, wo dieser nackte Mann war, ich habe irgendwann gesehen, der andere Mann war durchaus bekleidet, aber ich war plötzlich eingerahmt von diesen drei Männern und der eine nun auch wirklich halbnackt und ich muss sagen, ich habe es als unangenehm wahrgenommen. Ich habe hier schon häufiger, glaube ich, auch über Nacktheit geredet. Dass ich finde es einfach angemessen, sich was anzuziehen. Also wir sind ja nicht am Strand, man kann hier vielleicht das Gefühl haben, man ist ja eh den ganzen Tag am Strand, aber ich finde, das ist was anderes, wenn ich schwimmen gehe, klar. Also ich meine, in Indien haben die meisten auch was beim Schwimmen gehen an, aber hier in Goa ist man es gewohnt auch, dass Menschen halt mit Badesachen schwimmen gehen. In anderen Teilen Indien ist das nicht so üblich. Aber hier, ich sehe auch immer häufig Touristen, Männer halt auf den Scootern durch die Gegend fahren, nur in Badehose. Und ich muss sagen, ich empfinde es häufig als recht unangebracht. Also weil hier leben Menschen, hier findet ein ganz normales Leben statt. Ne? Menschen fahren zur Arbeit, Kinder gehen zur Schule, man geht sein. Aber es ist ja hier nicht alles nur Strand. Und ja, wir hatten dann diese Praxis zusammen und hat mich dieser Anblick etwas beschäftigt. Und dann habe ich nach der Klasse, habe ich das Shiva gesagt, dass ich es irgendwie angenehmer finde, wenn Männer ein T-Shirt tragen bei der Praxis. Und dann musste er lachen und hat mir eine Geschichte erzählt. Vor vielen Jahren hatte er auch einen Mann der sich direkt irgendwie, der meinte, er hatte so wahnsinnig geschwitzt und dann hat er sich das T-Shirt ausgezogen und dann hätte eine Frau gesagt, sag mal, was machst du denn, da kannst du bitte dein T-Shirt anlassen. Der sagte, ja, aber es ist so heiß und dann sagte die Frau, ja, ich kann auch nicht einfach mein T-Shirt ausziehen. Ich muss sagen, ich glaube, das ist ein paar Jahre her heutzutage, haben auch viele Frauen nur so ein BH oder Bustier an. Also Frauen sind heutzutage auch häufig sehr freizügig, ja, beim Yoga angezogen. Aber sie sagt dem jetzt, als Frau kann man sich nicht einfach so nackig machen. Ne? Was soll das? Und tatsächlich hat der Mann sich dann das T-Shirt angezogen und tatsächlich ist er weiter in die Klassen gekommen und hat immer sein T-Shirt angelassen. Und da dachte ich wieder, wie cool ist das dann? Weil ich hatte auch kurz den Impuls, ob ich was sagen soll, aber dann habe ich auch so rumgeschielt und ich glaube, er hatte überhaupt kein T-Shirt dabei. Also ich glaube, der ist einfach so gekommen. Das heißt, er muss auch durch den ganzen Ort so nackig gelaufen sein. Und dann hatte ich aber mir direkt Gedanken gemacht, nicht, dass das blöd ankommt und dann fühlt er sich nicht willkommen in der Yogastunde und dann kommt er nicht wieder und dann verdient Shiva kein Geld. So habe ich gedacht. Das ist auch, da darf ich mich auch immer wieder reflektieren, dieses, was in vielen so drinsteckt, gerade in Frauen, dass wir irgendwie höflich sein wollen und nicht anecken wollen. Total blöd, einfach seinen Mund aufmachen. Dann lernt er vielleicht auch noch was und halt merkt auch, dass das unangenehm ist. Ne? Und gleichzeitig finde ich es auch insgesamt ganz unabhängig, ob nun Mann oder Frau, in einem Yoga-Studio ist man nicht alleine, sondern da sind auch andere Menschen. Und man ist in Posen, die ja auch, die man im Alltag nicht einnimmt. Das ist nochmal was anderes, finde ich, als wenn man draußen rumläuft. Aber man spreizt die Beine teilweise sehr weit, man dreht sich auch über den Kopf, wo auch Kleidung dann ja noch verrutscht. Also man kann teilweise, gerade als Yoga-Lehrerin, kann man manchmal wirklich Dinge sehen. Und da hat man eigentlich nicht drum gebeten, die jetzt irgendwie von fremden Menschen zu sehen. Und da möchte ich einfach gerne ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, dass man sich doch irgendwie angemessen anziehen kann, meiner Meinung nach. Ich mag tatsächlich gerne, dass es ja in vielen Ashrams gibt es feste Kleiderregeln und die lauten in der Regel Hosen bis über die Knie und weite Hosen, eben keine Leggings, sondern weit und Schultern bedeckt. Und das finde ich durchaus angemessen und empfinde das als sehr angenehm, wenn die Menschen ein bisschen angezogen sind. Weil wir sind ja alle nur Menschen, ne? Und ich kenne das auch, die Diskussion, wenn man darüber spricht, dass Frauen, wie freizügig sollten sich Frauen zeigen, dann wird man schnell angegriffen, wenn man, so wie ich, da vielleicht ein bisschen konservativer inzwischen ist und es manchmal hinterfragt, wie nackig wir uns so zeigen, dann heißt es, ja, aber eine Frau sollte tragen können, was sie will. Das gibt ja nicht den Männern das Recht. Und das stimmt auch, selbstverständlich. Wir dürfen tragen, was wir wollen. Keine Kleidung und nichts würde irgendwie berechtigen, dass man uns anstarrt oder dass man irgendwie sexuelle Übergriffe macht oder so. Das ist ja vollkommen klar. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wir sind ja alle nur Menschen und auch mich, die sich jetzt von Frauen gar nicht so angezogen fühlt. Trotzdem, wenn da die Brust komplett raushängt oder man immer die Po-Falte sieht, weil die Hotpants so klein ist, irgendwie muss man dann da hingucken. Ne? Das wie man so dieses Phänomen, dass wenn irgendwo ein Unfall ist, obwohl man das ja gar nicht sehen will, weil es wahrscheinlich, da sieht man Dinge, die man eigentlich gar nicht sehen will. Trotzdem guckt man hin. Und so ist es, glaube ich, ganz menschlich, dass wenn jemand so extrem freizügig bekleidet ist, dass das irgendwie Blicke anzieht. Ne? Es müssen noch nicht mal sexuelle Blicke sein, aber einfach so ein bisschen was, vielleicht, dass man so ein bisschen verstört ist oder so. Und ich finde, dessen kann man sich einfach bewusst sein, dass es ja nicht nur um einen selbst geht, sondern man ist da in einem Raum mit vielen Menschen und zum Yoga geht man ja auch um die Sinne nach innen zu richten und wenn zu viel im Außen die Aufmerksamkeit erregt, dann macht es uns das ja im Grunde ein bisschen schwieriger. Selbstverständlich, wir sollten lernen, unter allen Bedingungen die Sinne nach innen zu lenken, aber man kann es ja ruhig ein bisschen leichter machen Und ja, es ist, finde ich, auch so, ne, niemand kann sich aussuchen, wer ist denn da neben mir auf der Matte. Ne? Es ist für alle oft, gerade in diesen Drop-in-Klassen, es ist eine neue Situation für alle. Man landet da neben irgendjemand Wildfremden, neben der Matte. Manch einer ist einem angenehm, manch einer ist einem unangenehm. Aber warum muss man ihn mit so viel Nacktheit konfrontieren? Und ich hatte tatsächlich, im Moment gibt es ja auch dieses Thema, toxische Männlichkeit ist in aller Munde und auch wie unbewusst sich viele, ich sage jetzt mal alte weiße Männer, das ist natürlich auch ein diskriminierender Begriff letztendlich wieder, aber ich benutze ihn jetzt einfach trotzdem mal und ich hoffe, du kannst es richtig einordnen, wie unbewusst sich viele Männer darüber sind, wie sich Frauen in ihrer Gegenwart unter Umständen fühlen, ne? Dass Frauen sich einfach teilweise bedroht fühlen oder belästigt fühlen in der Gegenwart von bestimmten Männern in bestimmten Situationen und dass man Frauen da ja ruhig mit mehr Respekt begegnen kann. Es hat gerade überhaupt nichts mit Yoga zu tun, aber schießt mir gerade in den Kopf. Es war die Rede von dieser irgendeiner Gruppe, ob es WhatsApp oder Telegram oder was war, mit 70.000 Männern, wo es darum ging, wie man seine Frau betäuben kann, um Sex mit ihr zu haben. Also, puh, da wirklich, es ist teilweise echt erschreckend, was da abgeht. Und in so einem Yoga-Studio sollte ein geschützter Raum sein. Es sollte ein Raum sein, wo sich alle wohlfühlen. Und auch Männer, die überhaupt nichts Böses im Sinn haben, können sich, finde ich, einfach bewusst sein ihrer Wirkung, die sie eventuell auf eine Frau haben, die da neben ihr oder vor ihr auf der Matte sitzt. Ja, dieses Mann-Frau-Thema schließt jetzt hier quasi nahtlos an das Kleidungsthema. Da gibt es ja auch in verschiedenen Traditionen unterschiedlichen Umgang damit. Zum Beispiel, ich habe hier schon öfters mal auch vom Vipassana-Retreat erzählt, diesem intensiven Meditations-Retreat, wo man 10 Tage schweigt. Das ist ja in der buddhistischen Tradition, nicht in der klassischen yogischen Tradition. Und da sitzen in der Meditationshalle auf einer Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen. Gedanke ist, dass man eben weniger abgelenkt wird und unter Umständen sich eben auch wohler fühlen kann, weil man eben, weil diese Anziehung zwischen den Geschlechtern eben dann wegfällt. Selbstverständlich ist bei diesem Konzept Homosexualität nicht bedacht worden, aber ja, es ist halt, ja, es ist ein vielseitig zu beleuchtendes Thema. Aber ich nehme es trotzdem einfach aus meiner eigenen Erfahrung sehr, sehr angenehm war nur unter Frauen. Und man kennt das ja auch, wenn man zum Beispiel in die Frauensauna geht. Da erlebe ich das immer, wie frei sich die Frauen bewegen, ne, am Frauentag. Da kann man einfach die Bäuche locker lassen und den Bademantel offen lassen. Und ich habe immer das Gefühl, die Frauen fühlen sich so ja, wohl und unbeobachtet und sind so total sie selbst. Während wenn Männer da sind, Frauen sich häufig anders verhalten, eben darauf achten, okay, ich mache den Bademantel zu, ich habe die Beine geschlossen, vielleicht ziehe ich sogar noch meinen Bauch ein, weil ich vielleicht gefallen will oder ähnliches, ne? Dass man nicht so frei ist, sondern so ein bisschen ja, sich irgendwie beeinträchtigt fühlt. Mir ist das mal ganz doll aufgefallen, als ich in der Schweiz in der Sauna war. Da war an einem Feiertag, also es ist immer an einem Vormittag Frauentag, also quasi halber Frauentag. Und nachmittags dürfen dann auch die Männer in die Sauna. Und an dem Tag war Feiertag und sie haben dann halt trotzdem den Frauentag aber gemacht. Also die Männer durften trotzdem nicht schon am Vormittag in die Sauna. Da haben die Männer sich drüber aufgeregt, haben sich wohl mehrfach beschwert, es sei doch jetzt aber Feiertag und warum sie denn da jetzt nicht rein dürften. Und dann um Punkt 12 Uhr oder was es auch immer war, wo die Frauenzeit vorbei war, sind da Männer reinspaziert in so einer wahnsinnigen Platzhirsch-Mentalität, also so raumeinnehmend, Das habe ich als ganz unangenehm empfunden und sofort war dieses schöne, gemütliche Wohlfühl-Frauengefühl weg. Das fand ich sehr, sehr interessant. Dennoch ist jetzt die Frage, sollten jetzt Männer und Frauen getrennt Yoga praktizieren? Das würde mir zu weit gehen. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn es getrennte Angebote gibt. Und das gibt es ja auch. Also gerade Männer-Yoga wird angeboten, um eben auch die Männer ins Studio zu bekommen. Weil tatsächlich höre ich eben auch häufig von Männern, dass sie sich gar nicht so wohl fühlen in dieser, da sind nur Frauen, irgendwie fühlen sie sich dann nicht so dazugehörig und die sind vielleicht auch viel gelenkiger, ne? Und dann kommt man sich blöd vor und dann ist so viel Aufmerksamkeit auf einen, was viele Männer auch als unangenehm empfinden. Und gleichzeitig, genau, gibt es dann eben extra Männerangebote und so viel, ich weiß gar nicht, wie viele, es gibt schon so Workshops und so auch für Frauen, ne? Aber wie viele reine Frauen-Yoga-Klassen es gibt, weiß ich gar nicht. Häufig entstehen die so natürlich, aber sind häufig, glaube ich, gar nicht als für nur Frauen ausgeschrieben. Aber ich finde es schön, wenn es diese Angebote eben gibt, für die, die sich da wohler fühlen. Und dann habe ich eine Diskussion mitbekommen, vor allem über Instagram von meinem Kollegen Erik, der hier auch schon im Podcast zu Gast war und der ja inzwischen 2 Yoga-Studios in Hamburg hat, den Mattenplatz. Und der hatte gesagt, dass es wohl so eine Diskussion darum gäbe, dass die Männer immer in der ersten Reihe sitzen sollten, damit die Frauen sich nicht begafft fühlen. Und er hat eben Stellung dazu bezogen und hat es eben kritisch hinterfragt, weil er sagte, dass man dadurch die Männer unter so einen Generalverdacht stellt, dass eben Männer nur ins Yoga-Studio kommen, um Frauen zu begaffen. Und ich bin da ganz auf Eriks Seite, weil das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Und frage mich eben auch, also es sollte ja eine Veränderung aus dem Innen entstehen und ich glaube nicht, dass wir mit solchen Strukturen und Regeln das Mann-Frau-Problem lösen können, sondern es ist eher etwas, was sich hoffentlich durch Aufklärung und Thematisieren Schritt für Schritt in der Gesellschaft verändert wird. Aber wenn man da jetzt solche Regeln aufstellt, dann glaube ich nicht, dass das die zur Folge hat, dass es ein entspannteres Miteinander ist. Und tatsächlich muss ich auch sagen, einfach von meiner persönlichen Erfahrung, die natürlich auch in einer gewissen Bubble ist, es gibt sicherlich auch andere Bubbles, aber ich habe so die Männer, die ich vor allem eben, ich habe überwiegend in Hamburger Yoga-Studios unterrichtet, die ich da erlebt habe, und die waren eben eher diese Kategorie, sie fühlen sich ein bisschen unwohl unter diesen ganzen Frauen und absolut hatte ich da nie das Gefühl, dass die kommen, um irgendwie zu gaffen oder so. Und häufig sagen Männer sogar, dass es ihnen ein bisschen unangenehm auch ist zwischen den ganzen so engen und auch knapp bekleideten Frauen, weil sie manchmal dann auch ein bisschen überfordert sind, weil sie wollen eben gar nicht den Eindruck machen, dass sie gaffen, aber manchmal schmult man dann halt doch aus Versehen, also dass sie damit schon auch so sich bewusst sind, aber es ist manchmal ein bisschen unangenehme Situation ist. Und die Männer da jetzt immer zu sagen, ihr müsst in der ersten Reihe sitzen, habe ich nicht das Gefühl, löst dieses Problem. Was jetzt die ultimative Lösung wäre, weiß ich auch nicht. Ich glaube wirklich, das ist etwas, was sich entwickeln darf. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass weiter auch Frauen und Männer zusammen Yoga praktizieren, denn am besten kann man solche Dinge ja zusammen weiterentwickeln und dann kann man auch Verständnis füreinander entwickeln. Kommen wir zum Thema Raum einnehmen, was jetzt ganz gut dazu passt, was ich gerade erzählt habe von der Platzhirsch-Mentalität der Sauna in der Schweiz. Und das habe ich ehrlich gesagt heute Morgen auch so wahrgenommen, als diese beiden alten Männer reinkamen. Da war sofort eine komplett andere Energie. Ich hatte das Gefühl, die haben sehr viel Raum eingenommen. Dann hat sich ja auch der eine direkt neben mich platziert, der andere vor mich. Auf der anderen Seite Shiva. Ich meine, Shiva, der ist mir vertraut, ne? Aber ich war halt plötzlich eingekesselt von diesen ganzen Männern in diesem Studio, wo ich ja jetzt so gewohnt war, auch alleine zu sein oder auch eben mit vielen anderen noch, als die Saison noch war, eben aber auch mit vielen Frauen. Und das war so eine andere Energie plötzlich zwischen diesen Männern. Und die haben mich überhaupt nicht irgendwie angestarrt, darum geht es überhaupt nicht. Die waren total eher auf Shiva fixiert, weil sie große Probleme hatten, den Anweisungen zu folgen. Die haben kein Englisch verstanden, hat sich dann später rausgestellt. Und es war auch für sie sehr schwierig, körperlich umzusetzen. Aber manche Menschen nehmen so viel Raum ein durch ihre pure Anwesenheit. Ich habe das Gefühl, ja, das ist so eine, irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, aber schon zu viel. Das kann ja auch angenehm sein, ne, wenn jemand einfach selbst so ganz im Reinen mit sich ist und nicht irgendwie zu zurückhaltend, sondern so ganz in sich ruht, dann ist es ja angenehm. Aber bei manchen sind eher so wahnsinnig schüchtern, dass einem schon wieder auffällt, oh, die fühlen sich jetzt hier unwohl. Und andere sind irgendwie so drüber, zu viel. Und die haben irgendwie ohne viel zu tun, durch ihre pure Anwesenheit, sehr viel Raum eingenommen. Und man kann ja Raum einnehmen auch in unterschiedlichster Art und Weise. Also da ist natürlich einmal dieses Körperliche, wie nah kommt man jemandem. Ne? Manchmal sind Studios ja auch wirklich sehr, sehr voll. Ich finde, da macht es wirklich Sinn, auch so ein bisschen achtsam zu sein, dass man dem anderen eben Raum gibt. Ne? Weil dann bewegt man sich beim Yoga ja auch. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man hier und da mal mit dem Fuß jemanden auch berührt. Das passiert halt einfach. Ne? Aber da trotzdem achtsam einfach zu sein, dass da jemand noch neben einem ist. Dann finde ich auch, so wie viel Lautstärke gibt man ab. Ne? Es gibt dann immer die, die irgendwie das Om 10-mal so laut singen wie der Lehrer und die ganze Gruppe. Und dann gibt es die unfassbar laut atmen. Da gibt es verschiedene Fraktionen. Einmal die, die einfach so stöhnen, ne? Die irgendwie alles so rauslassen müssen, was sie fühlen. Und dann gibt es auch die immer Ujjayi-Atem praktizieren, auch wenn die Lehrerin es gar nicht anleitet. Und ich verstehe schon, woher das kommt. Es gibt ja Yoga-Stile. Ujjayi-Atmung ist diese rauschende Atmung, ne, wo man so die Kehle ein bisschen verengt und rauschend atmet. Und es gibt Yoga-Stile, wo man das eben die ganze Praxis lang tut. Und manche haben das schon so verinnerlicht, dass sie das halt immer machen. Ich hatte schon manche in Klassen, die setzen sich aufs Yogakissen und die fangen an zu rauschen, auch wenn es noch gar nicht gefragt ist. Und ich finde, es ist sehr schön, wenn man seinen Yoga-Stil gefunden hat, ne? Aber wenn man dann in eine andere Klasse geht, bei einer anderen Lehrerin, die in einer anderen Tradition, in einem anderen Stil unterrichtet und die eben nicht Ujjayi-Atmung anleitet, sondern auch andere Atemtechniken, dann finde ich, macht es auch Sinn, eben auf diese Lehrerin zu hören und nicht einfach den Ujjayi-Atem von Anfang bis Ende durchzuziehen. Ich hatte eben schon, dass ich Atemtechniken angeleitet habe, wo das einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hat, Ujjayi zu atmen. Ich habe dann immer dir gesagt, und die Kehle entspannen, aber die Teilnehmerin konnte irgendwie gar nicht aufhören damit. Das war ganz, ganz spannend. Und in so einer Ashtanga-Klasse, wo das alle machen, dann kann das auch so ein schöner Flow sein, ne, weil es eben von allen Richtungen und ja auch dann dazugehört und so angeleitet wurde. Aber in anderen Klassen ist es eben nicht so. Und gerade wenn dann da auch Teilnehmende sind, die das überhaupt nicht kennen, die sind dann auch häufig sehr irritiert. Und dann eben auch so lautes Atmen und Seufzen. Also manchmal, wenn das natürlich rauskommt, klar, ne, wir wollen nichts unterdrücken. Und das, ich kenne das auch, dass einem manchmal irgendwie sowas rausflutscht. Aber da gibt es eben auch dieses in der Spiri-Bubble gerne vertreten, ne, wo Leute das so übermäßig machen. Ne? So, oh, so expressiv, alle ihre Gefühle rauslassen müssen. Und vielleicht kennst du das, wo man manchmal einfach merkt, das ist jetzt nicht dieses Natürliche, sondern es ist auch ein bisschen vielleicht so ein kleiner Ruf nach Aufmerksamkeit oder sich so zeigen zu wollen. Ne? Und im Yoga, man hat seine Matte, ne, und da kann man diesen Raum einnehmen auf seiner Matte, aber man sollte auch den anderen eben Raum lassen. Gerne passiert das immer wieder in Studios, wenn Freundinnen kommen oder Paare, dass die ständig am Quatschen sind, also schon vor der Stunde, ne, bock, 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 total aufgeregt und lalalalalalalala. Wo die anderen vielleicht da schon so mit Augen zu sitzen. Und ich kann das voll verstehen, es ist auch oft nette Stimmung. Ne? Man merkt einfach, oh, die haben sich jetzt wahrscheinlich die ganze Woche nicht gesehen und jetzt sind sie verabredet, um zusammen Yoga zu machen, danach essen zu gehen und können es gar nicht abwarten, sich alles zu erzählen. Ich kenne das auch, wenn ich Freundin wieder sehe, wie das sich anfühlt. Aber da ist das Yoga-Studio halt nicht so das ganz Ideale, der ganz ideale Ort. Und auch da wieder die Frage, sollte man jetzt feste Regeln machen? Es gibt ja Yoga-Studios, wo eben in dem Yoga-Raum Stille eingehalten werden muss. Ich muss sagen, ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. Man hat es oft auch in Ashrams, dass man in den Räumlichkeiten, wo praktiziert wird, eben nicht quatscht. Selbstverständlich die Lehrenden vorne oder wenn so ein Diskurs ist und man fragt, also wenn es Teil des Programms ist, ne? Und auch nach der Stunde eventuell mit Fragen oder so. Aber eben gerade vorher diese Stille, weil Hintergrund ist, dass es den meisten Menschen ja gar nicht so leicht fällt, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Und es wird halt noch schwerer, wenn man halt entweder selbst schon bock, ganz, ganz viel gequatscht hat oder eben auch, wenn man es nur hört. Weil man hört Dinge und dann hat man Gedanken dazu, ne? Das macht einfach eine andere Stimmung und macht eben den Geist mehr aktiv. Und es kann eben die eigene Praxis und die Praxis der anderen vertiefen, wenn man vorher nicht so viel quatscht oder halt ruhig, ne? Man muss es ja auch nicht immer alles so dogmatisch sehen, das ist jetzt wirklich kein einziger Ton, aber halt so ein bisschen ruhiger, gedämpfter und jetzt nicht halt die riesen Themen aufmacht, 5 Minuten bevor die Klasse anfängt, sondern halt eher nur so Kleinigkeiten bespricht. In manchen Studios ist es ja auch gut zu machen, ne? Wenn es so ein Foyer gibt, wo man halt auch mit dem Lehrer schon irgendwie Dinge besprechen kann und dann eben im Studio braucht man dann eben nicht mehr zu reden. Manche Studios geben das eben gar nicht so her und dann ist es eben so, aber dann macht es, finde ich, Sinn, wenn einfach alle schon dort versuchen, so ein bisschen bei sich zu bleiben. Also man kann sowohl körperlich und energetisch Raum einnehmen in so einem Studio. Und das ist eben schön, wenn man sich da dessen bewusst ist, wie viel Raum man einnimmt und halt den anderen auch ihren Raum zu lassen. Da hat natürlich jeder auch so ein bisschen andere Empfindung. Deswegen bei manchen Menschen, die brauchen vielleicht das gar nicht so, dass man ihnen Raum gibt, weil sie sich den Raum einfach nehmen. Und die dürfen da vielleicht noch ein bisschen achtsamer sein, dass es anderen da vielleicht anders geht. Jetzt hatte ich vorhin erwähnt, nochmal zu diesen beiden alten Männern. Die sind ja mitten rein geplatzt in unsere Stunde sozusagen. Und man muss sagen, hier diese Yogaschala, die ist halt einfach offen. Da ist ein Vorhang. Also der Vorhang ist zugezogen, wenn die Klasse anfängt, aber man kann sich einfach reinsneaken. Und ich muss sagen, ich finde das dann auch nicht schlimm. Und wir sind hier auch in Indien, es ist eine Urlaubsregion, ne? Hier sind die Leute ein bisschen easygoing und da kommt man eben mal ein paar Minuten später und es stört in der Regel auch nicht, weil da liegen, die Matten liegen dann schon da, ne? Und man ist schon, man muss sich nicht mehr umziehen. Die meisten Leute kommen einfach mit dem, so wie der Mann heute, er kommt einfach in seiner Badehose und bleibt so. Und dann sneakt man sich da so rein und setzt sich einfach dazu. Das finde ich wirklich nicht so ein Drama. Wenn man jetzt aber an so ein normales Stadt-Yoga-Studio denkt, wo man irgendwie eventuell klingeln muss, wo man die Tür aufschließen muss, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Und da haben die meisten Studios ja auch klare Regeln. Also ich kenne es von den meisten Studios, dass es eben ganz klar ist, dass man, sobald die Klasse anfängt, nicht mehr reingelassen wird. Und meistens steht auch irgendwo geschrieben oder wird kommuniziert, man kann eine halbe Stunde vor Klassenbeginn kommen, man kann 15 Minuten vorher kommen, also ab wann das Studio geöffnet ist, ne? Ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr sinnvoll, 10 Minuten vor Klassenstart spätestens da zu sein, weil die Zeit, die angegeben ist, also wenn eine Klasse um 8 startet, dann ist das der Start der Klasse. Das ist nicht, wann du kommen sollst, sondern es ist der Start der Klasse. Da sollte man also eigentlich bereit auf seinem Kissen sitzen. Da habe ich häufig das Gefühl, das ist vielen gar nicht so klar. Manche waren ja vielleicht auch noch nie beim Yoga. Am Anfang kann man es dann ja vielleicht auch noch nicht wissen. Aber man kriegt es dann in der Regel schnell mit. Ich kenne es trotzdem auch. Ich habe häufiger mal in Studios auch unterrichtet, die so Ladenlokale sind, wo man dann so eine Scheibe nach draußen hat. Und da habe ich es auch schon erlebt, dass dann eine wirklich noch, die Stunde hatte angefangen, wir waren schon nach der Anfangsmeditation, also sie hatte schon so richtig angefangen und dann klopfte die an die Scheibe und da musste ich halt dann so richtig rausgehen und so, um sie reinzulassen und zu begrüßen. Das ist eigentlich, finde ich, wirklich ein No-Go. Also das ist auch wieder ein Studios, wo es eine Empfangsdame gibt oder so, ne, wo man dann irgendwie das unkompliziert regeln kann, aber in den, also Standard ist eigentlich eher, dass eben nur die Yogalehrerin da ist und ich musste dann eben, ich hab's dann, weil ich dachte, bevor die da jetzt, das stört ja genauso, wenn die jetzt da ewig an die Scheibe klopft, stört's genauso, dann kann ich sie auch noch kurz reinlassen, aber das finde ich schon ein bisschen befremdlich. Aber man kann es auch immer von beiden Seiten beleuchten. Gleichzeitig gibt es auch allen die Chance, Gelassenheit zu üben und sich eben nicht aufzuregen über die Person, die da jetzt noch zu spät kommt und unachtsam ist. Aber natürlich auch gerade, ja, dann ist das Studio voll, dann muss dieser vielleicht noch ihre Matte ausrollen und so, ne? Das kann schon sehr störend sein und so lang ist so eine Yogastunde auch nicht. Da ist es natürlich schon schön, wenn man von Anfang bis Ende dabei ist und auch im besten Fall nicht komplett gehetzt dahin kommt und dann noch hechelnd und schwitzend da sitzt, weil man sich so abgehetzt hat, sondern dass man entspannt ankommt. Yoga geschieht eben nicht nur auf der Matte, sondern auch vorher und nachher und im ganzen Leben. Ja, hier, ich habe es schon häufiger erzählt oder poste das auch immer mal wieder auf Instagram in meinen Stories, weil es einfach so schön ist. Ich liebe es so sehr und irgendwie scheinen es alle zu lieben. In die Yogaschala hier bei Shiva kommen jetzt, es müssten inzwischen schon bald 6 Jahre, glaube ich, sein. Ich glaube, Shiva sagt seit einem Jahr, dass die Kühe seit 5 Jahren kommen, also müssten es jetzt mal 6 Jahre sein. Da ist eine große weiße Kuh, die kommt seit ungefähr 6 Jahren jeden Tag vorbei und holt sich ein Chapati oder Obst oder was auch immer sie kriegt von Shiva ab. Sie hat jedes Jahr, bekommt sie mindestens ein Baby und wenn man Glück hat, kommt dann auch das Baby mit und manchmal schließen sich noch mehr Kühe an. Manchmal ist sie alleine, manchmal mit dem Kind, manchmal mit einer ganzen Truppe. Und eben, es ist hier offen, die Tür, ne? Und sie kann dann einfach, also die große Kuh steckt meistens nur so ihren Kopf rein. Also die ist so halb im Studio, der Hintern ist immer noch draußen. Und die Babys, die gehen auch die kleinen 2, 3 Stufen hoch und stehen dann so mitten im Yoga-Raum. Und egal, wo man gerade ist in der Praxis, Shiva geht kurz hin. Alle lachen und gucken und freuen sich und er füttert die kurz. Und dann gibt er ihnen so einen kleinen, liebevollen Klaps und in der Regel gehen sie dann wieder. Heute, das war ganz lustig, kam sie plötzlich wieder. In der Abschlussmeditation habe ich nur gehört, dass irgendwas gerumpelt hat. Und dann hatte einer von den alten weißen Männern hatte seinen kleinen Früchteeinkauf direkt vorne an der Tür gelassen. Und dann kam die kleine Kuh und hat sich da eine Mango aus seiner Obsttüte gefischt. Das ist aber vorher noch nie passiert. Auf jeden Fall so viel dazu. Ich finde, manchmal sind wir halt im Westen auch so ein bisschen sehr dogmatisch mit, das darf jetzt nicht gestört werden und es ist hier voll der heilige Raum und so. Yoga ist letztendlich immer noch das Leben und das dürfen halt auch, das darf auch das normale Leben im Studio passieren. Wir müssen da jetzt nicht so tun, als sei das irgendwie abgeschottet von allem anderen, sondern da wird man eben auch mal gestört, auch wie oft hier jetzt Baustellenlärm war beim Yoga, ne? Da, das nimmt man hier einfach so an. Bei uns ist das dann ein Riesendrama, wenn irgendwie Baustelle ist und dann muss man am besten die Klasse absagen, weil man denkt, das geht doch so nicht. Aber die Dinge sind halt auch einfach, wie sie sind. Und das mit den Kühen ist eben für alle immer eine sehr, sehr willkommene Störung. Und ich habe auch das Gefühl, das macht immer, es ist wie so ein Herzöffner. Das bringt allen immer ein Lächeln ins Gesicht. Und gleichzeitig, hier gibt es einen Hund, die Nachbarn, die gegenüber wohnen, die haben einen unfassbar niedlichen Hund. Also der ist wirklich sowas von hübsch. Und ich habe ja immer Leckerlis in meinem Scooter für die Straßenhunde. Und ich hatte ihm dann auch, weil der kam dann immer zu mir gelaufen, wenn ich morgens ankam. Und dann habe ich ihm eben auch Leckerlis gegeben. Und er mochte die Leckerlis wirklich sehr. Und dann kam er wirklich immer sofort zu mir gerannt, wenn ich ankam. Und irgendwann fing er an, in die Yogaschala zu kommen während der Klasse, weil er mehr Leckerlis haben wollte. Der ist dann wirklich immer so schnurstracks auf mich zu. Ich hatte im Shavasana seine Nase an meiner. Und man muss sagen, das hat aber ein bisschen gestört. Und dann ist dann eben auch nicht gegangen und dann musste Shiva ihn immer raus und so. Ne? Das ist was anderes als die Kühe, die kommen kurz und dann gehen sie in der Regel auch wieder. Aber der hat halt, und der ist auch über die Matten rüber, hat Sachen dreckig gemacht und so. Ne? Und da, ich habe dann aufgehört, ihn zu füttern, weil ich wusste ja auch, er wird ja gefüttert, er hat ein Zuhause, es war kein Straßenhund, der dringend Futter braucht. Der kriegt jetzt also kein Futter mehr und der stört jetzt auch nicht mehr. Also so darf man eben auch einfach in den Situationen abwägen, was ist hier gerade stimmig und was nicht. Und wie gesagt, muss man nicht so dogmatisch sein. Selbstverständlich will man als Yoga-Lehrer, Lehrerin oder Studioinhaberin sei die eine ungestörte Praxis nach Möglichkeit den Teilnehmenden gewähren. Aber da gibt es sicherlich immer ein bisschen Raum für Interpretation. Und was fällt mir dann noch so ein? Ja, ich würde sagen, es geht einfach darum, letztendlich so, wie man auch durchs Leben gehen sollte, nämlich achtsam und respektvoll mit seinen Mitmenschen umzugehen. Das wünscht man sich natürlich auch in einem Yoga-Studio. Und ich würde sagen, da so finden wir es sogar noch mal eine Schippe rauflegen und uns dort ganz besonders drum bemühen, weil es ja doch auch ein besonderer Ort ist. Ich glaube, ich habe die Geschichte vielleicht auch schon mal erzählt, aber ich finde, sie passt auch ganz gut hierher. Das hatte mein Lehrer Krishna, wo ich meine erste Ausbildung gemacht habe in Rishikesh, der hatte erzählt von einer Schülerin mit wahnsinnig viel Yoga-Erfahrung. Der hat ihm irgendwie erzählt, ja, ich praktiziere seit 30 Jahren. Und er war damals wohl so ein bisschen aufgeregt, weil er noch gern recht frisch gebacken oder auf jeden Fall neu in dieser Rolle war, auch Ausländer zu unterrichten. Ne? Der kam nicht aus dieser touristischen Gegend, sondern von einem Dorf. Und dann war er ein bisschen nervös. Und dann war der erste Tag und er kommt halt in die Yogastunde, um zu unterrichten. Und sie war dann schon dabei, da so Flows zu machen und hat dabei Kaugummi gekaut und Kopfhörer in den Ohren gehabt. Und auch als er reinkam, sie hat da irgendwie ihr Ding durchgezogen mit Kaugummi und Kopfhörern. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig achtsam und respektvoll, würde ich sagen. So ein bisschen, das ist natürlich hier in Indien nochmal mehr ausgeprägt als bei uns, dieser Respekt auch vor der Lehrperson. Ich finde das aber irgendwie ganz schön, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch ist, weil ich selbst lehre. Ich habe es auch immer so erfahren, dass Menschen mit mir respektvoll umgehen. Aber manchmal sind es auch einfach so Kleinigkeiten. Es gibt immer wieder die Situation, das habe ich auch viel beobachtet, wenn ich halt selbst Schülerin war, halt bei meinen Mitpraktizierenden, wenn jemand anderes unterrichtet hat, dass die immer schon vorher machen, bevor der Lehrer was sagt, weil sie halt eben schon wissen, was kommt. Ich finde ehrlich gesagt, das stört so den Flow und es kann ja auch immer noch sein, dass der Lehrer was anderes macht. Und es hat eben auch eine schöne Energie, wenn alle gleichzeitig in so eine Pose reingehen, ne? Also ich finde, es lohnt sich auch, auf die Ansagen des Lehrers zu warten. Ansonsten kann man ja auch seine eigene Praxis machen oder wie, also entweder bei sich zu Hause oder eben in eine so eine genannte Mysore-Klasse gehen, wo immer alle in ihrem eigenen Tempo praktizieren. Ne? Da muss man auf keine Anweisung warten. Aber ich finde, wenn man in einer Yoga-Klasse ist, hier, wo ich gerade, ich mache auch mit Shiva jeden Tag mehr oder weniger die gleiche Reihe. Es gibt immer ein paar Sachen, die ausgetauscht werden, aber vieles ist gleich. Ich weiß ganz oft, was kommt, aber ich warte immer auf seine Anweisung, weil, ja, die dient ja, diese Anweisung soll mich ja in die Pose führen, ne? Und das nehme ich dann natürlich auch in Anspruch. Wenn ich diese tolle Gelegenheit habe, einen Lehrenden zu haben, dann höre ich auch auf seine Anweisung, was natürlich nicht heißt, wenn er irgendwas sagt, was ich nicht kann, weil ich Schmerzen habe oder so, selbstverständlich, dann adaptiert man. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, du musst immer auf deinen Lehrer hören und immer alles machen, was der sagt. Nein, aber so diesen Grundflow von der Klasse, den stört das, finde ich, ein bisschen, wenn man immer so einen Schritt voraus ist. Das ist schön, also ich genieße das sehr, wenn man in einer Gruppe ist und alle gehen gleichzeitig in eine Pose rein mit so einer Konzentration. Das merkt man zum Beispiel bei Balancen sehr, wenn alle sich so konzentrieren und gemeinsam reingehen. Das ist, kann einen wirklich unterstützen in der Praxis. Und wenn dann einer immer schon einen Schritt weiter ist, finde ich, dann verpasst man das ein bisschen. Also auch für die Person selbst verpasst sie vielleicht diese Erfahrung, wie sich es anfühlt, mit der Gruppe zusammen in diese Position reinzugehen. Man baut so eine Konzentration auf, ne? Das ist schon besonders, finde ich. Und was fällt mir noch ein? Ach so, ja, ein Klassiker natürlich, Handys im Studio. Da ist es bei uns in der Regel auch sehr streng, dass man natürlich seinen Ton ausmachen sollte. Im besten Fall ist es natürlich immer, wenn man das Handy gar nicht mit an Platz nimmt. Das ist, finde ich, eine schöne Gelegenheit, endlich mal offline zu sein, so eine Yoga-Klasse, ne? Hier in Indien erlebe ich es auch, dass es viel weniger streng gehandhabt wird, wie so vieles. Hier ist einfach alles so ein bisschen anders und häufig haben auch die Lehrenden ihr Handy da liegen und manchmal piept es auch, aber es stört einfach keinen. Hier haben häufig die Lehrenden halt auch nicht so ein Attachment zu ihrem Telefon, deswegen spielt es nicht so eine große Rolle, ne? Aber ich finde, bei uns ist das ein bisschen anders und ich finde, es macht Sinn, das Handy nicht bei der Praxis dabei zu haben. Und dann gibt es ja auch diesen neuen Trend, so neu ist er wahrscheinlich gar nicht mehr. Und ich bewege mich nicht so viel in dieser Bubble, aber ich kenne es aus Erzählung und aus einzelnen wenigen Erfahrungen, dass sich die Yoga-SchülerInnen sehr, sehr gerne bei der Praxis filmen, weil sie Content für Social Media erstellen. Und ich muss sagen, da hört für mich der Spaß langsam auf. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das nie machen darf, ne, wenn man das mal macht. Aber es scheint halt in so fancy Studios auf Bali, scheint irgendwie so gut wie jeder sein Handy dabei laufen zu haben. Und was hat das noch mit Yoga zu tun, ne? Also, weil selbstverständlich, wenn man dann schon denkt irgendwie an die Follower und die neuen Klicks und so, da bist du doch nicht so präsent bei dir. Letztendlich ist immer, wenn wir was aufnehmen, bringt uns das aus dem Moment, weil wir wollen ja diesen Moment festhalten. Wir sind nicht nur in diesem Moment. Und im Yoga wollen wir ja üben, präsent in dem Moment zu sein. Wir wollen uns in Achtsamkeit üben. Und dann wirklich jede Praxis immer das Handy mitlaufen zu lassen, um Content zu haben. Ich finde auch wieder das, dann kann man das auch alleine bei sich zu Hause machen. Aber ich finde es ein bisschen störend, wenn alle ihre Kamera laufen haben. Ich habe das auf Sri Lanka tatsächlich erlebt. Da hatte ich eine witzige Yoga-Klasse mit zwei anderen Touristinnen. Und die eine hat auch so vollkommen selbstverständlich die Kamera rein, hat da ihr Handy ausgerichtet und dann die ganze Klasse aufgenommen. Ich kenne es auch aus anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel, als ich in Wakala war, war ich bei einem Lehrer, den kenne ich auch schon seit vielen Jahren. Und da waren eben andere, die jetzt schon mehrere Wochen immer mit ihm geübt haben. Und die hatten dann einen Morgen gefragt, ist das okay für alle, wenn ich die Klasse aufnehme? Weil ich würde gerne zu Hause mit der Aufnahme üben können. Das finde ich total legitim. Und er hatte auch wirklich auch später, dann waren noch welche dazugekommen, dann hat er das nochmal erklärt und nochmal nachgefragt. Das fand ich völlig in Ordnung, weil ich es total verstehen kann, dass man, wenn man hier eben jeden Tag diese tolle Yoga-Klasse hat, dass man die Möglichkeit haben möchte, dann mit einer Aufnahme zu Hause zu üben. Ich habe auch eine Audioaufnahme von der Klasse von Shiva, mit der ich mich dann manchmal zu Hause anleiten lasse und dann höre ich im Hintergrund die Vögel zwitschern und den Hund bellen und die Nachbarin was rufen und den Nachbarn sich räuspern und so weiter. Das ist einfach eine schöne Erinnerung dann. Und wenn das für alle in Ordnung ist, ist das ja auch überhaupt kein Problem. Aber dieses für Social Media ständig und immer, das finde ich tatsächlich schwierig und kann man, finde ich, ruhig mal einfach ausprobieren, wie fühlt sich denn die Klasse an, wenn ich mich selbst nicht aufnehme. Ist das nicht doch ein Unterschied? Was fällt mir noch ein? Ach so, genau, ein beliebtes Thema in Yoga-Studios ist noch das Aufräumen. Da daran. Ich habe immer gedacht, wenn die Teilnehmenden nach der Klasse alle achtsam und ordentlich die Decken zusammengefaltet haben, habe ich das immer als schönstes Feedback genommen, weil ich mal das Gefühl hatte, sehr gut, du hast es geschafft, dass sie so bei sich sind und so entschleunigt sind, dass sie sich die Zeit nehmen, die Decke ordentlich zusammenzufalten. Weil nämlich ansonsten, das passiert auch, dass die Leute einfach die Decken ins Regal stopfen. Das ist wirklich, sobald die Yogastunde vorbei ist, ist Achtsamkeit und alles aus. Man hetzt los sofort, okay, Handy, was ist da los? Decke in die Ecke gefeuert und weg hier. Es ist natürlich schön, wenn man diese Stimmung von der Matte noch ein bisschen, wenigstens 2 Minuten mitnimmt. Und der Yoga-Lehrerin das Leben ein bisschen leichter macht, indem man die Hilfsmittel nicht einfach nur in die Ecke feuert, sondern ordentlich hinlegt oder stellt und eben vielleicht seine Matte sauber macht, absprüht und dafür sorgt, dass der Nächste oder die Nächste sich auch wieder genauso wohlfühlen kann, wie man sich selbst hoffentlich wohlgefühlt hat und auch wieder Respekt und Achtsamkeit der Lehrerin gegenüber. Yoga-Lehrerinnen in so einem normalen Standardstudio sind häufig nicht sehr gut bezahlt. Das wissen ja auch viele gar nicht, aber es ist oft wirklich eher bezahltes Hobby. Und sie mussten die Stunde vorbereiten, sie mussten eventuell noch, hatten sie noch eine längere Anfahrt, sie mussten vielleicht noch den Check-in machen, haben vorher mit euch geredet, haben sich vielleicht noch danach Zeit genommen, mit euch zu reden. Oft müssen sie dann auch noch fegen oder den Müll rausbringen oder die Gläser und Tassen abwaschen. Und wenn sie dann noch irgendwie die Decken von 20 Leuten neu falten müssen, das ist halt einfach Arbeit, die man ihr sehr, sehr gut abnehmen kann. Weil wenn ein Mensch eine Decke faltet, das dauert wahrscheinlich noch nicht mal 1 Minute, aber wenn eine Lehrerin 20 Decken falten muss, dann ist sie damit eben doch ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, dabei belasse ich es für heute. Was habe ich vergessen? Lass es mich doch gerne wissen. Was fallen dir für Do's und Don'ts ein für Yoga-Studios? Mir fiel gerade noch ein, stark riechen ist auch noch sowas, was unter meinen Punkt vom rauen Einnehmen gut gepasst hätte. Und tatsächlich gibt es häufig in Ashrams die Regel, keine Parfums oder so zu benutzen. Und ich glaube auch in dem einen oder anderen Yoga-Studio, weil eben starker Körpergeruch, entweder starker natürlicher Körpergeruch oder auch starker unnatürlicher Geruch eben durch starkes Parfum oder so, kann wirklich auch sehr unangenehm sein, gerade beim Yoga, wo man dann ja auch Atemübungen macht und wo der Atem so eine wichtige Rolle spielt, wo man eben tief auch atmet, wenn man dann bei jedem Atemzug so eine Welle an irgendwie so voll dem chemischen Deo in die Nase kriegt oder so. Und das kann auch ein bisschen störend sein. Und das ist hier in diesen offenen Yogaschalas tatsächlich sehr angenehm. Da kriegt man zumindest einfach nur den Geruch aus der Umgebung mit. Das kann auch mal verbrannter Müll sein oder ähnliches. Aber man riecht nicht so doll seine matten Nachbarinnen. Ich werde es sehr vermissen, diese morgendlichen Stunden, aber 3 habe ich noch und das ist dann tatsächlich auch die letzte Klasse der Saison. Das erste Mal erlebe ich die letzte Klasse der Saison. Shiva wird einen Tag nach mir abreisen, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Das hat sich jetzt total gut so ergeben, aber 3 Morgen habe ich noch Praxis und danach Austausch und Frühstück, bevor ich dann meine Arbeit starte. Und was ich auch vermissen werde, dann mein nachmittäglicher oder abendlicher Strandspaziergang oder auch das Schwimmen im Ozean. Und da bin ich jetzt. Es ist jetzt 16:45 und jetzt ist eine gute Zeit, um ans Meer zu gehen. Die Sonne brennt nicht mehr so. Und für heute habe ich mir überlegt, dass ich dann auch essen gehe in einem dieser Strandlokale. Das mache ich nicht so häufig, weil die sind häufig von der Qualität gar nicht so doll und dann aber preislich ein bisschen höher. Aber dafür hat man halt auch diese unfassbar schöne Aussicht. Und ich werde heute schwimmen gehen und dann noch salzig und klebrig in ein Restaurant und ein leckeres Curry essen. und freue mich da sehr drauf. Jetzt, wo die Zeit gezählt ist, kann ich alles noch mal doppelt so viel genießen. Ja, ich hoffe, ich schaffe es die Tage noch, euch die Ayurveda-Folge aufzunehmen. Aber auf jeden Fall hört ihr sie in 2 Wochen, ob von hier oder aus Deutschland aufgenommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich, von euch zu hören. Lasst mich gerne wissen, was ihr über Do's und Don'ts im Yoga-Studio denkt. Findet ihr, jeder sollte einfach anziehen, was er sie möchte? Oder darf man da ein bisschen sehr auf die anderen Rücksicht nehmen? Das ist ja auch immer meine Meinung. Man kann vollkommen anderer Meinung sein. Ich freue mich auch, andere Meinungen zu hören und von euch auch Eindrücke und Inspiration zu bekommen. Alles Liebe und Namaste.